mein Thema heißt ja Aufstehung, Stehen für die Schöpfung. Und zuerst sollt ihr aktiv werden. Ich habe ein kleines Spiel mitgebracht. Danach seid ihr, beziehungsweise jede Gruppe ist ein Fischereiunternehmen, mit dem Ziel, maximal Fische zu fangen. Wer ist ein Unternehmen? Wir machen das jetzt mal ganz einfach. Normalerweise sind die Gruppen immer kleiner, wenn ich das in Workshops mache. Wir machen hier eine Grenze und dann nochmal etwa in der Mitte des Raums, also wo die Säule ist. Und ihr müsst sozusagen in den vier Gruppen irgendwie euch einigen, wer euer Gruppensprecher ist. Das funktioniert nicht perfekt. Manche werden jetzt leider ausgeschlossen sein, aber versucht mal sozusagen in dieser Gruppe eine Idee zu haben, wie viele Fische ihr fangen wollt. Also, jede dieser vier Gruppen ist ein Fischereiunternehmen. Ihr habt euch ein Boot gekauft, ihr habt Netze gekauft, ihr wollt eure Familie ernähren, der Betrieb muss laufen. Ihr habt einen See, dessen Fischbestand sich jedes Jahr um 100% regeneriert und in dem See sind maximal 50 Fische drin. Das heißt, wenn nach eurer Fischaktion noch 10 Fische drin sind, sind im nächsten Jahr 20 drin. Waren noch 25, dann sind es 50. Waren noch 40 drin, dann sind es auch nur 50. Ja? Weil, wie gesagt, maximal 50 Fische passen in den See rein. Das kann man einfach auch erklären. So ein See ist halt nur ein Lebensraum, der ist beschränkt. Da müssen ja auch Algen wachsen und so weiter für die Fische wieder und auch das geht nicht mehr. Okay, ich glaube, das ist soweit erstmal klar. Gut, jede Spielrunde legt jede Gruppe sozusagen die Fangmenge fest und die Gruppen werden in zufälliger Reihenfolge praktisch zum Fischen zugelassen. Das heißt, wenn jetzt eine Gruppe in der ersten Runde sagt 50 Fische und die andere war aber vorher dran und wollte 5 Fische fangen, kriegt die Gruppe gar nichts. Ja? Wir spielen mehr Runden und wer insgesamt dann am meisten Fische hat, dessen Gruppensprecher kriegt ein Mittagessen kostenlos. Ja, es muss ja ein Anreiz sein. Ja. Okay. Also, eure Aufgabe ist jetzt, in dieser Gruppe einen Gruppensprecher, eine Gruppensprecherin zu finden, sich zu überlegen, wie viele Fische wollen wir in der ersten Runde fangen und das dann hinterher auch nicht mehr zu ändern. Ihr müsst ehrlich sein, ja. Das ist die Voraussetzung. Okay. Gut, ich fange an. Alle fertig? Nichts mehr weitermachen? Die Gruppe da hinten. Die Gruppe, Gruppensprecher, Gruppensprecherin, wie viel? 25. So, jetzt der, wieso stöhnt da welche? Also habt ihr mehr gehabt? Also bitte nicht mehr ändern, ja? Jetzt nehme ich die Gruppe.
10.
Okay. Jetzt nehme ich die Gruppe. Ihr wolltet auch 25, ja? Das geht allerdings nicht mehr, dann kriegt ihr gar keine, weil ja schon 35 draußen sind. 35 Fische wurden schon gefangen. Und die Regel sagt, wenn jetzt praktisch mehr Fische gefangen werden wollen, als noch drin sind, kriegt das Unternehmen gar keine Fische. Genau, okay. Okay, und jetzt habe ich noch eine Gruppe vergessen, ich glaube da hinten. Nur 6. Okay, das ist, ja, sehr gut, ich sehe das schon. 30, 41, 9, okay, also, 41 Fische habt ihr gefangen, 9 sind noch drin, das heißt, durch die Verdopplung 18, nächste Runde, überlegt euch, welches Unternehmen, merkt euch, wie viel ihr gefangen habt, also die eine Gruppe 0, weil ihr habt ja zu viel, und dann hatten wir die 25, 10 und 6, gell? Okay, diesmal seid ihr zuerst dran. Ich dachte, ihr habt euch geeinigt. Also, okay, 2. Okay, das war die Gruppe. Dann kommt die Gruppe dran.
5.
Aber nicht mehr abändern, ja? Die Gruppe denn? 3? Okay. Okay, und ihr wolltet wie?
2.
Okay. Das sind 5, 12. Das heißt 6, 12. Okay, eine Runde noch. Danach höre ich auf, egal was dann passiert ist. Also 12 Fische sind noch drin. Entscheidet euch bitte ganz schnell, ja? Das ist die letzte Runde, die letzte Chance zu gewinnen. Okay, wir fangen an. Die Gruppe da hinten? 1. Ihr? Auch nur 1. Keiner will Mittagessen. 4 wolltet ihr. Okay, und was habt ihr euch entschieden?
Zwei.
Okay. Es sind jetzt 8 und 12 waren es. Okay. Gut. Also man könnte das jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber ihr merkt, es sieht schlechter aus. Ja? Also es ist so, dass wir von 50 Fischen, die wir drin haben, momentan noch 4 drin haben. Jetzt würden die sich wieder vermehren, wären 8. Wenn ihr nächstes Jahr gar keine fangt, habt ihr 16. Noch ein Jahr keine fangt, 32. Und dann könnt ihr ein bisschen fangen, ja, nämlich 7 Fische. Und dann könnt ihr wieder die 50 haben. Ja. Also in der ersten Gruppe, die waren, da hat es nicht funktioniert. Bei euch jetzt, damit kann ich ja was anfangen. Ich brauche als Pädagoge, dass ihr so reagiert, wie das Spiel geplant ist. Ja. Also vielen Dank an euch.
Hat jetzt gewonnen.
Ach so, ja, wer hat gewonnen? Welcher Sprecher kriegt das Mittagessen? Wer hat die meisten Fische? Okay. Ja, und wer hat verloren? Die entscheidende Frage ist eigentlich, wer hat verloren auf Dauer bei dem Spiel? Sehr gut. Alle. Genau. Alle haben verloren. Ja. Das ist das Entscheidende, die entscheidende Message bei dem Spiel. Alle haben verloren. Ja. Eine Gruppe hat zwar jetzt kurzfristig gewonnen, aber eigentlich haben alle verloren. Genau. Hier kommt der Gutschein mit dem Mittagessen. Der ehrliche Gewinner kann ihn dann hinterher sich abholen. Ja. So. Wenn wir uns 5. Mose Kapitel 22, 6 bis 7 anschauen. Ich weiß nicht, wer von euch euch gerade so die Bibel durchliest. Es gibt ja immer Menschen, die von vorne bis hinten immer mal wieder die Bibel lesen, was natürlich auch sehr sinnvoll ist, weil man dann auch wirklich mal alles anschaut und wieder aktualisiert. Der weiß vielleicht, da steht, wenn du unterwegs auf einem Baum oder auf der Erde ein Vogelnest findest, in dem eine Vogelmutter über ihren Eiern und Jungen sitzt, dann darfst du die Mutter nicht von den Jungen wegfangen. Die Jungen kannst du fangen, aber lass die Mutter fliegen. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Ein weiser Vers. Ich glaube, ein Vers, den wir in unserer Gesellschaft wieder etwas größer machen müssten. Ihr habt es nicht ganz geschafft. Ihr habt die eine oder andere Mutter, den einen oder anderen Vater mit weggefischt. Ja? Dadurch konnten nicht ausreichend Fische nachwachsen. Was ich so schön finde, ist, dass Gott die Welt so geschaffen hat, dass er nicht gesagt hat, das ist ein Museum und ihr dürft es euch anschauen, aber nichts tun, sondern er hat gesagt, ihr dürft diese Welt nutzen. Ich habe sie euch gegeben, damit ihr sie bebaut, bepflanzt, damit ihr sie nutzt, aber so nutzt, dass ihr dauerhaft was davon habt. Dass ihr nicht nach 3 oder 4 Runden den Ozean leergefischt habt, sondern dass ihr auch in 100 und 200 Runden und 1000 Runden immer noch ausreichend Fische habt. Und das ist die Kunst dabei. Darum soll es heute gehen. Mein erster Punkt heißt, wir haben nur diese eine Welt. Und dann als Unterpunkt oder zweiten Punkt, in welchem Verhältnis stehen wir zu dieser? Wenn ich Workshops halte, bringe ich dann immer diese Kugel mit und frage dann die Teilnehmer immer, was es ist. Das lasse ich jetzt, es soll die Erde darstellen. Es ist natürlich nicht die Erde, sie soll es nur darstellen. Aber dann frage ich immer, wie viel haben wir davon? Genau, die Antwort kommt immer. Ich merke dann, dass im Laufe des, wenn ich mit dem Thema arbeite, dann doch ein gewisses Nachdenken kommt, weil wir leben zurzeit so, als wenn wir zwei Erden hätten und nicht nur eine Erde. Also unser Lebensstil, wenn man das so umrechnet, entspricht dem, dass es nicht ganz, wenn alle Menschen so leben würden wie wir, würde es nicht ganz reichen, dann bräuchten wir halt mehrere Erden. Was mich allerdings auch gerade immer etwas nachdenklich und sorgenvoll macht, ist, dass es aber auch Christen gibt, die halt den einen Vers, den wir in der Bibel finden, nämlich wo Jesus sagt, ich gehe euch voraus, um euch eine neue Heimat zu schaffen, eine neue Erde zu schaffen, so verstehen, dass wir eine Ersatzerde haben. Dass also nicht darauf ankommt, wie wir mit dieser Erde hier umgehen, sondern dass wir ja noch einen Ausweich haben, dass wir noch einen Fluchtpunkt haben. Und das, denke ich, ist bedenklich. Ich werde dann auch nochmal genauer drauf eingehen, weil ich glaube, dass Gott uns diese Erde gegeben hat, damit wir sie bewahren, bebauen und nicht damit wir sozusagen uns bemühen, dass sie schnell kaputt geht. Ja, solange es Menschen gibt, haben sie immer die Welt bebaut und genutzt und gestaltet. Und das hat auch das Volk der Sumerer vor 5400 Jahren gemacht. Die Sumerer lebten zwischen Euphrat und Tigris und hatten ein Problem. Sie hatten zwei Flüsse,
Die haben allerdings immer dann eine Überflutung gebracht, wenn man es nicht gebraucht hatte. Das heißt, es war immer dort trocken gewesen, zu der Zeit, wo man eigentlich das Wasser brauchte. Deswegen haben sie künstlich bewässert. Das künstliche Bewässern führte dazu, dass die Erträge stiegen. Mehr Menschen konnten dort wohnen, alles bestens. Es war ein Wachstum möglich, nur irgendwann war das Land weiß. Wer sich schon mal in Gebieten aufgehalten hat, wo die Verdunstung größer ist als der Niederschlag, weiß, dass es da zu einer Versalzung gekommen ist. Die Sumerer haben dieses Problem nicht rechtzeitig erkannt, aber haben das Ganze pfiffig angegangen und sind einfach weggezogen. Genau. Haben sich woanders ein Land gesucht. Das ist dann tausende von Malen in der Welt passiert. Immer haben die Menschen irgendwo es nicht ganz hingekriegt, mit ihrem Ökosystem gut umzugehen, sind dann weggezogen. Als 1969 die Fernsehbilder von der Mondlandung rumgingen, jedenfalls behaupten wir, dass es die Mondlandung war, wir wissen es ja alle nie so genau. Aber wir gehen jetzt mal davon aus. Hat man zumindest die Erde gesehen. Und man hat gesehen, dass da ein kleiner Planet im All herumschwirrt, der gar nicht so groß ist, wie man sich vorstellt. Wenn ich jetzt raussehe, denke ich, die Welt ist unendlich groß. Aber wenn ich diese Erde sozusagen von oben sehe, merke ich, sie ist klein und zerbrechlich. Und diese Einzigartigkeit und Begrenztheit der Welt wurde den Menschen damals bewusst. Gleichzeitig ist in dieser Zeit es zu einer stärkeren Globalisierung gekommen. Die Weltbevölkerung hat immer mehr zugenommen und nimmt auch immer mehr zu. Die Kaufkraft der Menschen nimmt immer mehr zu. Wir haben momentan etwa 2 Milliarden Menschen, die sozusagen von der Kaufkraft her dem Mittelstand entsprechen. Im Jahre 2030 sind es schon 5 Milliarden, also doppelt so viel wie jetzt, die alle so leben wie wir. Zum Beispiel in China und in Indien. Und ich finde, die Menschen haben das Recht, so zu leben wie wir. Also warum sollen wir, nur weil wir jetzt ein bisschen schneller waren, sagen, ihr dürft es nicht. Wäre ja ungerecht. Allerdings ist es natürlich so, dass die Menschen jetzt zum Beispiel in China dann nach Afrika gefahren und dort Land aufkaufen, um da entsprechend halt Viehweiden zu haben, weil natürlich die wollen auch so leben wie wir, weil das ist das Nächste, nicht nur, dass es mehr Menschen gibt, denen es auch besser geht, die wollen auch alle so leben wie wir. Unser Lebensstil ist sozusagen so das Vorbild für viele Menschen. Und wenn wir schauen, wie unser Lebensstil ist, ist vor allen Dingen viel Konsum und auch viel Fleisch und andere Dinge. Das führt dazu natürlich, dass irgendwann wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Und dieses Fischspiel, was wir am Anfang gemacht haben, hat wirklich konnte ich mir auch nie vorstellen, einen realen Bezug. Wenn man sich überlegt, dass etwa 60% der Oberfläche mit Wasser bedeckt sind, können wir uns nicht vorstellen, dass wir das leer fischen können. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich bei bestimmten Fischarten vor 15 Jahren an die Fangquoten gehalten hätte, also beim Kabeljau, könnte man heutzutage mehr fangen, als wenn man jetzt technisch kann. Ja, das heißt, man hat es also wirklich geschafft, innerhalb von diesen 15, 20 Jahren die Meere so zu überfischen, dass jetzt weniger nachwächst, als wie da praktisch möglich gewesen wäre. Also von daher, es ist nicht einfach nur ausgedacht, es ist schon immer wieder auch real. Und wir können uns natürlich vorstellen, dadurch, dass begrenzt ist auch bei allen Rohstoffen, die nicht nachwachsen, ist das immer wieder natürlich eine Frage des Lebens. Das heißt, im Gegensatz zu früher, wo die Menschen zurückweichen konnten, können wir das nicht. Wir sind beschränkt auf diese eine Erde und müssen damit umgehen und haben damit auch eine Verantwortung für die Menschen jetzt weltweit und eine Verantwortung auch für die Menschen, die uns folgen und auch für die Schöpfung. Wenn wir uns in der Bibel den 2. Schöpfungsbericht anschauen. Da heißt es, es war kein Mensch vorhanden, um das Land zu bebauen. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ich habe da 6 Aspekte draus entdeckt, wo ich mir vorstellen kann, wie Gott dieses Verhältnis von Mensch und Schöpfung sehen könnte. Der erste Aspekt ist, wir sind Teil der Schöpfung. Wir sind aus demselben Material gemacht wie die ganze Schöpfung und sind deswegen auch von dieser Schöpfung abhängig. Ja. Wenn wir vor 2 Wochen hatten wir ja Erntedankgottesdienst, die meisten Sachen, die da waren, waren irgendwo nicht aus dem Garten gekommen, sondern aus dem Geschäft. Und auch unser Strom kommt ja aus der Steckdose und das Wasser ja aus der Wasserleitung. Allerdings steckt da ja dahinter viel mehr. Letztendlich ist es alles dem zu verdanken, der diese Welt geschaffen hat, dass wir dieses haben. Ja? Das heißt, durch Landwirtschaft, durch den Kreislauf des Wassers und, stehen uns diese Sachen zur Verfügung. Das heißt, wir sind von der Schöpfung abhängig. Wenn nichts mehr da ist, kein Öl, gibt es keine Energie mehr. Wenn keine Äcker mehr sind, wo wir was anbauen können, gibt es keine Nahrung mehr. Auch in den Geschäften nicht. Der nächste Punkt ist, dass wir als Mitgeschöpf mit den anderen Geschöpfen einer Solidargemeinschaft leben. Ja, Gott hat uns als Teil der Schöpfung geschaffen und so müssen wir auch die anderen Teile dieser Schöpfung immer mit ihrem Eigenwert sehen und diesem Eigenwert auch in unserem Handeln Rechnung tragen. Ein dritter Punkt ist, der wird nochmal im Psalm 8 ein bisschen aufgezeigt, da heißt es, du hast den Menschen nur wenig unter Gott gestellt. Das heißt, im Umkehrschluss, wir sind praktisch aus der Schöpfung schon auch herausgehoben, Teil der Schöpfung, aber auch herausgehoben und haben deswegen auch eine Verantwortung für die Schöpfung. Das ist so ähnlich, wie Eltern eine Verantwortung für ihre Kinder haben. Ja? Wir sind zwar genauso wie die Kinder Menschen und so weiter, Personen, haben auch dieselben Menschenrechte, aber trotzdem haben sie auch eine besondere Verantwortung für sie. Und so haben auch wir eine besondere Verantwortung für unsere Schöpfung. Dann schuf Gott die Welt zu seinem Ruhm. Ich stelle mir da manchmal immer vor, Gott sitzt da oben mit den Engeln und zeigt dann immer auf die Erde und sagt dann immer, schaut mal, was ich Schönes geschaffen habe. Ja. Und dann gibt es dann so ein paar gemeine Engel, die zeigen dann so auf bestimmte Punkte auf der Erde, wo zum Beispiel so ein großer Tagebau ist oder wo vielleicht durch Waldsterben was war oder Gebiete von Tschernobyl oder was auch immer, wo es dann sagt, na, also da hast du ja nun nicht wirklich so schön geschaffen. Und das sind so diese Punkte, wo ich merke, dass wir hier dem Ruhm Gottes, den er eigentlich haben will und in Anspruch nehmen will für diese Welt, dem entgegenarbeiten. Ja, und denke, das ist nicht im Sinne Gottes. Ein weiterer Punkt ist, dass Gott uns diese Welt nicht zum Eigentum gegeben hat, sondern uns als Sachverwalter, als Mieter sozusagen eingesetzt hat. Und jeder von euch, der nicht Mieter ist, sondern Vermieter, der kennt dieses Problem. Ja? Man will nicht nur das Geld, sondern man will natürlich auch vor allen Dingen, dass diejenigen, die in der Wohnung wohnen, sich wohlfühlen, dass sie aber auch entsprechend wie man es vereinbart hat, zum Wohnen nutzen und dass sie nicht irgendwie dann zum Schluss völlig ausgebrannt sozusagen zurückgeben, sondern dass sie irgendwie erhalten bleibt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott ähnliche Interessen hat, wenn er uns diese Erde zur Miete, zum Besitz, nicht zum Eigentum, alle Juristen von euch kennen den Unterschied, praktisch übergeben hat. Und das Letzte, was ich daraus lese, und das verbinde ich mit der goldenen Regel aus Matthäus 7, Vers 12, wo es heißt, das, was du von anderen erwartest, das tue ich ihnen auch. Dass wenn ich erwarte, dass ich eine Welt habe, in der ich ausreichend Lebensbedingungen habe, um gut zu leben, dann muss ich auch das den anderen gewähren. Und die anderen, das sind die, die im globalen Süden leben, genauso wie die, die praktisch mir folgen. Man kann nicht durch mein Leben, durch meine Lebensweise, praktisch die Lebensgrundlagen dieser Menschen zerstören. So, jetzt komme ich wirklich zum nächsten Punkt. Gott hat uns zum Handeln beauftragt. Den Bibelvers, den ich da heranziehe, der wird euch vielleicht den einen oder anderen überraschen. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, wir sollen Zeugen für Jesus Christus in der ganzen Welt sein. Das heißt, wir sollen hinausgehen und Jesus Christus in der ganzen Welt bezeugen. Das ist unser Auftrag. Und dann stelle ich mir manchmal vor, ich gehe da in ein Land und sage den Menschen, da gibt es einen Gott, der dich liebt. Und da sagen die, das merke ich nicht. Vielleicht ist es ein Land wie dieses, wo durch unseren Fleischkonsum, Schweinefleisch, Geflügelfleisch, die wiederum Soja brauchen, was wiederum in Südamerika angebaut wird, meistens Gensoja, wo Regenwälder abgeholzt wurden oder zumindest an den Stellen halt Soja angebaut wird, durch das genmanipulierte Soja mit großem Pflanzenschutzmitteleinsatz und das Ganze fließt in die Bäche und Gewässer rein, wo indigene Völker wohnen. Also Völker, Ureinwohner, die nicht so leben wie wir, sondern die einfach nur fischen wollen und nun auf einmal keine Fische mehr haben. Und zu denen komme ich und sage, Jesus Christus ist für dich gestorben. Da sagt er, ja, tot bin ich bald, aber verstanden habe ich es trotzdem nicht. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das miteinander verbinden, dass wir das nicht einfach wegtun und sagen, wir haben als Christen nur den Auftrag, anderen Menschen ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein, sondern unser Lebensstil ist auch mit einem Zeugnis, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen, wie wir mit dem umgehen, was Jesus uns anvertraut hat. Ich glaube, dass wir als Christen grundsätzlich eigentlich gut ausgestattet sind, um nachhaltig zu leben. Weil nachhaltig zu leben bedeutet auch die Änderung des Lebensstils, weg von immer mehr zum gut leben statt viel haben. Und ich glaube, dass wir etwas haben durch Jesus Christus, was uns eine innere Freude gibt, eine innere Zuversicht, uns begeistert, uns lebendig macht, wo wir nicht immer den Konsumgütern nachhechten müssen, sondern wo wir einfach auch etwas haben, was wir von Gott bekommen. Eine Freude und eine Zufriedenheit. Schließt doch mal ganz kurz eure Augen und denkt mal an den glücklichsten Moment in eurem Leben. Ihr müsst den hinterher auch nicht benennen, ist nur für euch. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann überlegt mal, wie viel Geld habt ihr dafür ausgeben müssen. Also war es das iPhone 5, was ihr als erstes im Geschäft erangelt habt? Oder war es vielleicht die Liebeserklärung der Freundin des Freundes, die Geburt des Kindes, der Sonnenuntergang oder was auch immer? Ihr könnt jetzt gerne eure Augen wieder schließen, könnt auch geschlossen lassen, wenn der Gedanke an diesen Augenblick so schön ist, dass ihr euch davon nicht lösen wollt. In den Workshops mache ich es meistens so, dass ich die Leute dann hier hinstellen lasse und sage, hier ist 0% materielle Güter, die dafür erforderlich waren, und hier 100%. Und die meisten stehen irgendwo so im Bereich von 0%, 0, 10, 20%. Das heißt, das meiste, und ich weiß nicht, an was ihr jetzt gedacht habt, ist so, dass das meiste, was uns wirklich glücklich macht, nicht mal Geld kostet. Das braucht nicht mal Ressourcen, ja, sondern andere Dinge machen uns glücklich. Die Bedürfnisse, die wir haben, sind eh schon längst gestillt. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir kriegen ausreichend Essen, die meisten jedenfalls von uns haben all das, was wir brauchen, was anzuziehen. Aber warum wir hetzen, warum wir jagen, warum wir ständig mehr Geld verdienen wollen, sind meistens Dinge, die eigentlich künstlich durch die Produktion, die eigentlich die Bedürfnisse stillen sollte, geweckt werden. Ja, oder warum brauche ich ein iPhone 5, ja, wenn ich ein iPhone 4 habe oder ein iPhone 3. Ja. Man kann da mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass wir als Christen aufgerufen sind, unsere Werte, die wir als Christen haben, ernst zu nehmen und uns in die Diskussion um eine zukünftige, nachhaltige Gesellschaft mit einzumischen. Indem wir authentisch leben und unsere Meinung auch im Diskurs öffentlich vertreten. Auch mit Gruppen, wo wir vielleicht nicht zusammenarbeiten sonst, aber wo wir einfach hineingehen und sagen, wie wir das sehen und was unser Leben mit Jesus Christus praktisch uns hilft, an den Stellen auch andere Wege zu gehen, nicht dem Konsum hinterher zu jagen. Also nichts gegen mal was Schönes kaufen, ja. Es ist ja immer eine Frage, hinter was jage ich hier. Und wie gesagt, das hatte ich ja auch schon gesagt, die Schöpfung ist eine Leihgabe, uns anvertraut, damit haben wir achtsam umzugehen. Was mich auch besonders bewegt ist, dass wir durch unser Handeln nicht nur sozusagen den Ast absägen, auf dem wir selbst sitzen, oder auch die Lebensgrundlage anderer Tiere und Pflanzen zerstören, sondern dass wir vor allen Dingen die am meisten schädigen, die sich nicht wehren können. Das sind die nachfolgenden Generationen, unsere Kinder und Kindeskinder, und es sind die Ärmsten und Armen in den Ländern des globalen Südens. Die, die durch den Klimawandel am meisten betroffen sind, die jetzt, wenn andere Völker da entsprechend aus ihren Ackerflächen Weiden machen, noch mehr Hunger leiden müssen, die durch entsprechende Brunnenbauten von großen Firmen ihre kleinen zentralen Brunnen, die sie im Dorf haben, nicht mehr nutzen können, weil der Grundwasserspiegel entsprechend sinkt. Und wenn wir jetzt gefragt werden, was können wir tun, dann wird es spannend. Weil eigentlich, was können wir tun? Wir können alle was tun. Es würde der Gesamtheit, uns, den nachfolgenden Generationen, der Schöpfung, für die wir aufstehen sollen, nützen. Das Problem ist nur, dass wenn wir nichts tun, es uns selbst mehr nützt. Das ist ein ganz schönes Beispiel, könnt ihr gleich in etwa 8 Minuten erleben und ausprobieren. Es wird dann wieder gefragt, wer möchte spülen? Es nützt allen etwas, wenn ich aufstehe und sage, ich will spülen. Ja? Weil umso mehr aufstehen, umso schneller ist das Spülen fertig. Im Idealfall, wenn jeder seinen eigenen Teller spült, sind wir ganz, ganz schnell fertig. Aber der Eigennutzen natürlich ist größer, wenn ich sitzen bleibe. Weil wenn ich sitzen bleibe, dann spülen die anderen für mich. Ja? Das heißt, ich muss nicht spülen und habe einen sauberen Teller. Genauso ist leider dieses Dilemma auch in der realen Welt. Ja? Das heißt, es ist nicht so einfach, dass wir sagen können, wir tun etwas, sondern wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, müssen akzeptieren, dass wir sozusagen auch die etwas dummen sind Und ich finde, da ist für mich nochmal ein Vers in der Bibel besonders lebendig geworden, nämlich der, wo es heißt, wenn jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt auch noch die linke hin. Die Ökonomen haben nämlich mal untersucht, welche Strategie ist am erfolgreichsten. Und die erfolgreichste Strategie ist die, wo ich immer wieder vertraue. Das heißt, wenn jetzt praktisch bei dem Fischspiel, ja, alle wollen gewinnen, alle hätten immer 6 gesagt, aber einer hätte zwischendurch mal 8 gesagt und hätte sich dadurch einen Vorteil erkauft. Ja. Dann trotzdem zu vertrauen und beim nächsten Mal wieder 6 zu sagen oder vielleicht sogar 5, um insgesamt die Nachhaltigkeit zu erreichen. Das heißt auch vergeben. Ja. Weil wenn ihr jetzt an der Stelle gesagt hättet, okay, der hat betrogen, jetzt betrüge ich auch, ist ja sinnvoller, dann kommt dieses System der Blutrache. Das funktioniert nämlich so, man vertraut sich erst, einer handelt schräg, es gibt keine Vergebung, also wird auf Dauer miteinander gekämpft, ja, und es gibt kein Vertrauen mehr. Wenn wir es aber schaffen, zu vertrauen, dann besteht die Chance, dass wir als Gesamtheit, ja, den größten Gewinn haben auf Dauer. Nicht der Einzelne, aber wir als Gesamtheit. Und ich glaube, da haben wir als Christen auch etwas, was uns hilft, diesen Weg zu gehen. Gut, ganz kurz noch 4 Handlungsschritte, die mir selbst auch dabei geholfen haben, als ich mir gesagt habe, okay, ich möchte Verantwortung für die Schöpfung übernehmen, ich möchte aufstehen für die Schöpfung. Das erste ist, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, das haben wir jetzt hier ein Stück weit getan in der Predigt. Ich habe für mich persönlich Bilanz gezogen und habe überlegt, welche Handlungs- und Einflussmöglichkeiten habe ich. Und dann bin ich hingegangen und habe geguckt, welche Handlungsänderungen sind möglich, kleinschrittig. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann zum Beispiel ein Teilen sein, dass man ein Auto zum Beispiel teilt, ein Rasenmäher teilt oder eine Bohrmaschine. Muss nicht jeder kaufen, könnten auch jeder Fünfte zum Beispiel kaufen, würde man viel Ressourcen. Man kann Dinge zurückbringen, man kann fair einkaufen, man kann Genossenschaften gründen und. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Schaut, was für euch passt. Ja, es geht nicht darum, da komme ich gleich drauf, die Welt zu retten, weil das hat Jesus schon getan. Und das Letzte ist, man kann sich natürlich über seine Erfahrungen auch austauschen und gemeinschaftlich Verantwortung übernehmen. Und jetzt komme ich auch, mein Zeitmanagement war wieder sehr schlecht gewesen, zum letzten Punkt. Wir müssen die Welt nicht retten, weil Jesus tat es schon. Das ist mir wichtig. Es geht in einem Workshop jetzt am Montag, hat ein Kind gesagt, wie schaffe ich das denn alleine, die Welt zu retten? Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, das musst du nicht, du musst nur einen Schritt tun und tu noch einen und noch einen. Weil Jesus hat sich immer wieder hinter uns gestellt, hat immer wieder mit uns einen Bund geschlossen. Wir sehen es bei Noah und am meisten natürlich bei Jesus Christus, wo er für uns am Kreuz gestorben ist, wo er sein Leben gegeben hat, um zu sagen, ich bin derjenige gewesen, der alle eure Schulden, alle eure Sünden, auch da, wo ihr mal irgendwas macht, was ihr vielleicht sagt, ist umweltethisch nicht so optimal. Wir müssen da nicht irgendwie die Welt retten, wir müssen da nicht besser sein als irgendjemand, sondern wir können kleine Schritte tun, weil Jesus hat für uns bezahlt. Und er gab uns seinen Geist, der uns immer wieder befähigt zur Umkehr, zum neuen Mut, sanftvoll, maßvoll zu sein, auch nicht rechthaberig zu sagen, ah, ich sehe da, du hast da irgendwie das und das gekauft und das gemacht, ist ja ganz schlecht, sondern immer sozusagen uns an die eigene Nase zu fassen, immer wieder aus der Liebe heraus für den anderen selbst Schritte gehen und den anderen ermutigen, damit wir auch, und der Heilige Geist will uns bewahren vor Resignation und uns helfen, für die Schöpfung aufzustehen. Und zum Schluss möchte ich euch noch meine Vision einfach da sagen, die ich habe. Die ist, dass wir Gottes Wahrheit weltweit vertreten. Nicht nur die Wahrheit, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, sondern auch die Wahrheit, dass er uns liebt, dass er uns eine Welt geschaffen hat, dass er uns dafür einen Auftrag gegeben hat, sie zu bewahren und zu bauen und zu nutzen. Und dass, wie wir vorhin so gemeinsam für die Schöpfung gesungen haben, dass es so ein Lobpreis ist, dass egal was wir tun, dass es ein Lobpreis für Gott ist, für seine Schöpfung und für den Nächsten, dem wir dadurch auch Zeugnis sind. Amen.